Karl-Heinz Kalle-Gütschow und Werner Rossler sind heute meine Gäste in Corona Calling. Kalle ist seit 37 Jahren selbstständig als Masseur und Physiotherapeut und betreibt eine Praxis in Hamburg-Altona direkt auf der Schanze. Kennengelernt haben wir uns über seine Lebensgefährtin. Werner ist ein ehemaliger Hamburger Gastronom, vor allem bekannt durch das Saigon, einem wundervollen ehemaligen vietnamesischen Restaurant. Asien ist auch ein Reiseziel, das uns beide verbindet. Werner ist heute, wie er sagt, einfach Rentner. Kennengelernt haben wir uns vor vielen Jahren in seinem Restaurant. Aber in diesem Podcast reden wir weder über Massagen noch über Vietnam, sondern über Fußball. Nur über Fußball. Denn dieser Sport verbindet uns drei Jungs. Als ehemaliger Amateurspieler, als Liebhaber hoher Ballkunst und als Kenner der Hamburger Fußballszene. Wir sprechen in dieser Folge über kleine Vereine und große Spieler, ehrlichen Fußball und Turbokapitalismus. Über das, was in Corona-Zeiten den Fußball jetzt schon verändert hat und was jetzt dringend zu tun wäre, um den Fußball, wie wir ihn lieben, zu erhalten. Aufgezeichnet haben wir den Podcast an einem historischen Ort, in einer der ältesten Sportanlagen Deutschlands, in der Adolf-Jäger-Kampfbahn auf der Tribüne des ehrwürdigen Altona Fußballclub von 1893 e.V., kurz Altona 93 oder einfach AFC. Danke an den ersten Vorsitzenden Dirk Bartel, dass wir da sein durften. Und jetzt Anpfiff. Corona Calling. Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Erstmal herzlich willkommen euch beiden, zwei Jungs heute bei Corona Calling, dass ihr mitmacht. Wir sitzen an einem ganz besonderen Ort, das kann man, glaube ich, schon sagen.
Ja, das kann man so sagen. Ja, das kann man ja. So sagen.
Und zwar bin ich mit Kalle und meinem Freund Werner auf der Tribüne von Altona 93, dem Traditionsclub, einem der Traditionsclubs in Hamburg.
Die Adolf-Jäger-Kampfbahn.
Werner, erzähl bitte.
Also ich kann über Altona 93 nicht so viel berichten, aber Adolf Jäger ist natürlich ein Begriff. Weil als ich bin in Altona geboren, aber in eine andere Ecke, Richtung Diebsteich, das war einfach als Butschis zu weit weg hier, ne? Hierher.
Hatte er nicht damals noch seinen Tabakladen in der Bahnfelder Straße am Spritzenplatz?
Ja, Adolf Jäger?
Ja.
Also auf jeden Fall, dieser Adolf Jäger ist ein Spieler, der, ich habe mir das habe ich mir jetzt tatsächlich aufgeschrieben, 1889 bis 1944 gelebt hat. Das ist ein deutscher Nationalspieler gewesen, der ist sogar Kapitän gewesen, der ist Olympionik gewesen, der hat tatsächlich bei Olympia teilgenommen. Ja, und ist einfach eine Größe, nicht nur hier in diesem Verein. Er ist, glaube ich, 1944 als Kampfmittelräumer an der Elbe gestorben.
Ja, ganz tragisch.
Ne? Ganz tragisch, eine absolute Legende. Wenn man hier, um das mal kurz zu beschreiben, auf dieser Tribüne sitzt und wir gucken jetzt auf die linke Seite, ist so ein Durchgang hinten zu den Kabinen. Werner, du warst eben drin, hast gesehen, heute Abend das Spiel gegen zweite Mannschaft von Kiel.
Ja, es ist schon alles eingerichtet, die Trikots hängen da, die Trauben sind ausgelegt, die Bananen sind schon geschält.
Das ist wirklich so. Ja, das ist wie vor 100 Jahren, wirklich. Also dieser Eingang allein, das kenne ich jetzt nur von Dortmund, von Rote Erde. Alles viel kleiner hier. Aber erzählt erstmal von euch. Kalle, möchtest du mal anfangen? Wir wollen ja heute ein bisschen über Fußball reden. Mhm. Was heißt ein bisschen? Wir wollen über Fußball reden, weil sonst gar nichts anderes. Ihr habt beide gespielt. Ich übrigens auch, aber um mich geht's heute nicht. Mhm. Kalle, erzähl einfach mal, wo hast du gekickt?
Ich bin groß geworden bei SV Wacker 04 und habe im zarten Alter von 5 Jahren 1962 mein erstes Spiel auf dem legendären Focke-Platz im Billstedt gemacht. Ich kann mich noch so gut erinnern, weil mein erstes Spiel und dann mit dem Plastikball. Sowas bleibt einfach in Erinnerung. Das war 62. Bin dem Verein dann treu geblieben bis erstes Jahr Jungmann. Damals hieß es ja noch Jungmann, nicht
Jugend oder sowas. Ja.
Und das zweite Jahr habe ich dann bei Pauli gespielt. Dann bin ich zu Concordia Hamburg gewechselt, dann kam die Bundeswehrzeit, während der Bundeswehrzeit habe ich beim Itzehoer SV gespielt. Dann kam die Lehre und dann ein bisschen gewandert. BSV 19, auch hier in der Nähe. Teutonia 05.
Ein Wandervogel, ein reiner Wandervogel.
Ja, doch.
Was war dein größter Erfolg? Was würdest du sagen?
Mein größter Erfolg war, mit der Hamburger Auswahl war ich zweimal in Duisburg. Ich habe an diesem Länderturnier teilgenommen. Da waren wir, denn das war schon für Hamburg eine Sensation. Da waren wir in den ersten 10.
Ja.
Ne, denn wir mussten noch mit der Bahn anreisen, wenn andere Bundesländer kamen mit dem Vereinsbus und so. Wir hatten nicht mal richtige Trikots.
Und wo hast du gespielt? Position gewechselt immer mal wieder oder was war so deine Lieblingsposition?
Ich bin Zehner.
Du bist ein reiner Zehner.
Ein reiner Zehner, beidfüßig.
Ja. Siehst du?
Ja.
Ja. Und jetzt Kalle, sage ich dir mal was. Ich schwenke mal rüber hier. Jetzt kommt der nächste Zehner, nämlich Werner. Erzähl du
genau.
mal.
Genau. Ich bin in Altona geboren, habe aber mit Fußball hier nichts viel am Hut gehabt, weil ich mit 8 Jahren sind wir dann nach Farmsen gezogen. Also quasi in die Walddörfer. Das war ja damals wie ein Dorf mehr, ne? Das war ländlich quasi.
Ja.
Und da habe ich in der, glaube ich, 2 Jahre in der Knaben bei FTV, Farmsener Turnverein, gespielt.
Gibt es auch nicht mehr mittlerweile, ne?
Den gibt das schon noch, aber die haben
keinen. Aber du hast Turnverein.
Ja, ich glaube ja. Mhm. Und auf diesem gleichen Platz hat auch der SC Condor gespielt. Und viele meiner dann, die ich als Freunde gewonnen habe, haben alle bei Condor gespielt. Mhm. Klar, dass ich auch zu Condor gegangen bin. Ne?
Natürlich.
Und wir haben da mit über Jahre immer im Prinzip mit Klassenkameraden, mit Freunden, mit denen man auch was privat gemacht hat, hat sich immer daraus auch die Mannschaften gebildet. Ne? Mhm. Und wir waren schon, also Condor war ein guter Verein, hatte viele, doch, heute, viele, ne? Jugendmannschaften, ja, gehabt. Mhm. Wir waren, das wurden noch Hamburger oder sogar deutsche Juniorenmeisterschaften ausgetragen. Mhm. Da sind wir Hamburger Juniorenmeister geworden mit Condor, also gegen alle Vereine, die eine Mannschaft gestellt haben, auch große Vereine waren dabei. Die haben wir alle weggeputzt, ne? Und wir hatten nicht die besten Spieler, also nicht so karätig, hochkarätig wie andere Vereine. Oder wenn die dann ankamen, Trainingsanzug, ne? Alle ein Trikot gehabt, erste ja, Sahne. Das eine war halb, Condor hatte gelb gehabt, schwarz-gelb. Also wie Dortmund so ungefähr. Das eine war eher, naja, eigelb, das andere war verwaschen. So sind wir auf den Acker gekommen. Ja. Alle hatten so eine Matte. Und die haben sie uns immer schon vorher, also, wenn wir da angereist sind, was will denn die Darmtruppe hier, was wollen die denn hier?
So eine Matte, um das zu sagen, war jetzt weit über die Schulter, ne?
Weit über die Schulter. Und wir haben sie alle weggehauen, ne?
Schön.
Also die Rückspieler hatten sie da schon Respekt gehabt, ne? Mhm. Und als wir sie dann auch im Rückspiel weggehauen haben, ich war ja beim HSV, da sind die fast in die Knie gegangen, ne? Also das hat schon, also so hat mich das eben mit dem Fußball dann natürlich auch so ein Verein, oder ich bin mit vielen heute noch befreundet, mit denen wir zusammen Fußball gespielt haben. Wir haben immer noch so eine Klavajas-Kartenrunde.
Oh, schön.
Ich wäre sonst normalerweise heute in Rijeka gewesen, Kroatien, weil wir immer in die Kasse zocken und dann alle 2 Jahre machen wir irgendwie am Mittelmeer, ne, paar Tage Urlaub.
Schön.
Und das besteht aus der Zeit noch, ne, diese Freundschaft. Und das ist natürlich so verinnerlich, ne? Wenn man mit denen zusammenkommt, dann schnackt man auch genauso, wie man früher gegen Ball getreten hat. Ne? Jeder seine Schwächen, ne? Wenn man ein bisschen gepiekst, wie das so ist. Aber es ist immer ein ehrliches Wort und ein Riesenspaß. Ne?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und so verfolge ich natürlich auch immer noch den Verein, wo steht er jetzt und so. Aber ja, ich meine, als Butschisse war das natürlich die großen Vereine. Ne? Also St. Pauli eher an zweiter Stelle, weil der HSV doch eine andere Liga war. Weil die einfach besseren Fußball gespielt haben, den man sich auch angucken konnte. Ne? Da waren einfach, naja, wenn ich daran denke, naja, Butsches wollen wir nicht, aber Volksparkstadion, als die da Real weggehauen haben, da sind wir noch über den Zaun gestiegen. Du, und die Ordner hinter uns her, du, so sind wir damals ins Stadion gekommen. Ja, das waren noch ehrliche Zeiten.
Ja. Und du, eher St. Pauli?
Interesse am HSV war ja immer da.
Ja, ne? Ich meine, wir reden jetzt, welche Spieler in der Zeit beim HSV, reden wir schon über die ganz Großen auch.
Das war,
ne,
die Zeit, ja, mit ja, Rubesch und,
ja,
Kaltz,
ja, so ist
und
es.
Nogli und Magath natürlich.
Ole Björn Mose.
Und, ja. Ja. Ole, ja, Björn Mörsel. Volkert, Schorsch Volkert.
Ja. Ja, ja.
Das waren so die Granden. Alter, ja,
der, ne, war mir so, ja, sympathisch, weil er genauso krumme Beine hat wie ich.
Ja.
Der ja nachher noch beim Hummelsbüttler SV gespielt hat, ne?
Ja.
Der ist kürzlich verstorben, Volker, ne?
Ja, habe ich gelesen.
Ja, genau, vor ein paar Wochen. Ne? Ja,
ist noch nicht lange,
ja,
her.
Ja. Nee, ist noch nicht lange her. Ja, das, die
also das waren so die Granden einfach, ne? Die
Und wenn wir jetzt mal drüber reden, was hat sich verändert im Fußball? Also Altona 93 hier, ich habe mir auch mal aufgeschrieben, die haben jetzt eine Werbeagentur beauftragt hier, dieser kleine Verein, dieser sehr sympathische Verein, um mal sozusagen Farbe zu bekennen, wo sie eigentlich stehen. Mhm. Die formulieren das ganz klar gegen rechts. Das steht auch in der Präambel ganz weit vorne. Und die Slogans sind sowas wie Klassenkampf seit 1893. Das ist natürlich großartig. Ja, immer
der Altona war ja eine rote Ecke, ne?
Ja.
Das war ja Altona.
Ja.
Das war reines großes Aber der Viertel halt.
Und das ist die Tradition von so einem Verein natürlich.
Das ist natürlich. Die haben doch irgendwie alle hier mal locht auf der Ecke.
Ja, ne? Natürlich.
Ja, unsere Arena heißt Adolf Jäger Kampfbahn. Also wahrscheinlich gegen halt SAP Arena und die ganzen Arenen mit den Sponsoren ist so ein Spruch. Keine Macht der Logen, das ist hier so das Gefühl. Und ich weiß nicht, wusstet ihr eigentlich, dass hier auf ehemaligen, weil wir eben Volksparkstadion geredet haben, die Sitze sind aus dem Volksparkstadion.
Ja, ich weiß.
2001 ehrlich? Abgebaut. Ja.
Nee.
Und hierhin.
Das war ja noch Qualität.
Ja. Was hat sich verändert heute, wenn man jetzt an HSV zum Beispiel oder an St. Pauli denkt?
Also ich glaube, das hat sich schon mal da, wenn man von Tradition spricht, dass da eben viele Spieler, ich meine, wie der HSV hat am Roten Baum gespielt. Seeler kam, keine Ahnung, aus Eppendorf irgendwoher, der andere kam, wenn aus Rissen, dann war aber schon ein Zugereister.
Ja.
Die kamen alle aus der Region. Ne? Das waren eben, wie bei Pauli, auch Hamburger Jungs irgendwo. Ne?
Ja.
Und wenn du das heute siehst, dann kommen die eingeflogen, der Friseur aus London, den das für das nächste Spiel die Haare zu füllen. Ich meine, das sind so Dinge, da habe ich sicher keine Verbindung mehr. Du.
Wie geht's dir, Kalle?
Ja, ich sehe das ähnlich. Aber vielleicht sind die beiden Vereine ja jetzt wieder auf einem guten Weg. Unter dem Motto, die Jugend ist unsere Zukunft. Es bleibt dem Verein ja nichts anderes übrig.
Nee.
Das ist etwas, was sie über Jahrzehnte versäumt haben. Wann hat der HSV das letzte Mal jemand aus der Jugend in die Liga bringen können?
Hat aber über die Jahre zig Millionen reingebuttert. Ich weiß nicht, wo die Kohle geblieben ist.
Ja.
Da haben die immer in Rio geguckt, beim Karneval, wer da gut tanzen kann, oder wie war das?
Ja,
also kommt mir das vor.
Oder beim HSV haben sie nichts gebracht, sag ich mal, woanders haben sie eine riesen Karriere gemacht.
Ne? Ja. Übrigens, Karriere von Altona 93 aus hat gemacht Herr Choupo-Moting.
Ja.
Der hat hier in der Jugend gespielt und spielt jetzt, wie wir wissen,
hat bei Paris Saint-Germain. Hat vorher bei Tortona.
Bei Tortona 03 geredet. Ja, einer der vier Hamburger Regionalliga-Vereine zurzeit.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, und dann Paris Saint-Germain, ne?
Ja.
Jetzt.
Immerhin. Ja, aber lass uns mal gucken, was die Jugend betrifft. Beim HSV gibt es so Leute wie Ambrosius im Moment, David, der Amechi für 2,5 Millionen von Arsenal geholt. Es gibt Opoku, es gibt Wanyoman, es gibt Ambrosius. Also es gibt schon ein paar, die so zwischen, sagen wir, 17 und 21 sind. Einige haben es in die erste Mannschaft geschafft. Also das ist doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Also die haben doch jetzt wirklich nicht alles falsch gemacht gerade.
Aber andersrum, wenn ich denn sehe, zum Beispiel jetzt für mich, was ich bewundernswert finde, das ist Bayern München, ne? Da kommt viel aus dem eigenen Nachwuchs und das ist noch eine andere Kategorie. Die spielen Champions League und da kommen aus dem eigenen Gewächs Leute, die das geschafft haben.
Ja, das stimmt.
Und beim HSV, der spielt zweite Liga, so muss man das sagen. Und dann den Sprung dann nicht schaffen, da weiß ich nicht, wie das Management da, wie die das handhaben, dass die nichts auf die Reihe kriegen, du. Bist du der eine Fieder R, wo spielt der jetzt?
Bayern Amateure 2.
Wenn
überhaupt, ist so traurig.
Ein Drama.
Ja, da geht es doch auch nur ums Geld.
Horst Rubesch, meint ihr, mit dem kommt so ein neuer Wind?
Ich könnte mir vorstellen, dass das unter Horst was wird. Ne? Ja.
Also wenn, dann ist dem das zuzutrauen.
Ja.
Ja.
Der hat ja beim DFB viel Jugendarbeit gemacht, erfolgreich.
Das will ich meinen.
Ja. Ich meine, zu dem kannst du ja sagen, alter Hamburger, wenn du so willst. Ne? Der hat alle Erfolge in Hamburg gehabt mit gewissen Mitspielern.
Ja.
Und dass der einfach so eine Vorbildfunktion ist. Ne? Und auch vielleicht dann die Leute, die an seiner Seite arbeiten, auch das mehr einbringen, als wenn du da so einen Klugscheißer hast. Ne? Und der nur Geld verbrät.
Ja, der HSV hat in jeder Jugendliga, sag ich mal, es gibt da sogar schon, glaube ich, eine C-Bundesliga. Da hat der HSV natürlich in jeder, ob C, B, A, überall eine Mannschaft drin. Und es kann nicht sein, dass aus diesen Mannschaften nicht einer den Sprung schafft.
Werner telefoniert jetzt mal kurz hier.
Entschuldigung, ich muss das Gespräch mal unterbrechen.
Ja, das ist da bitte. Das ist schon ganz komisch.
Ja,
Werner, nee, ich kann im Moment kann ich auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
Ich ruf dich später
Für an. Uns war es auch immer, ich war ja auch hier um die Ecke Jugendtrainer, für uns war es immer das Größte, wenn
du
wir...
Du musst ganz ausmachen.
Wenn wir den HSV geschlagen haben. Mit ihrer Arroganz. Nein, Kinder, hier ziehen wir uns nicht um. Ja, dann haben wir sie schön geschlagen.
Fandst du den HSV auch arrogant?
Für mich ja, als wir gegen die gespielt haben. Ja. Ne? Wie die auf dem Platz aufgelaufen sind. Und eben alle, ne, vereinst den gleichen Trainingsanzug. Ja. Und hier Herke Spitze 1, 2, 3.
Ja.
Da waren sicherlich einige Spieler dabei, die waren besser als wir. Oder als bei uns die Besten. Aber die haben es nicht gebracht. Ne?
Ja.
Wir haben sie weggehauen. Darum geht's doch, du.
Und wenn wir jetzt das aktuell angucken, mal kurz auch bei St. Pauli jetzt aktuell, was denkt ihr? Über HSV Vergangenheit muss man nicht reden, über letzte Saison St. Pauli muss man auch nicht reden. Was traust du St. Pauli zu oder was traut ihr St. Pauli zu?
Also ich denke, nach Stanislavski haben sie keinen ordentlichen Trainer gehabt. Und was sie jetzt gemacht haben, ist super. Weil alle jungen Leute, die jetzt in der Liga spielen, die hat er schon trainiert, die hat er dahin gebracht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Frischer Wind.
Ja, der könnte da schärfen, da wieder Struktur reinzubringen.
Ja, ich bin da guter Dinge.
Das nicht in diesem Jahr, aber wenn die nicht weggekauft werden oder wie auch immer, dass die Mannschaft nicht auseinanderfällt, dann kann der das hinkriegen mit den jungen Leuten.
Mhm. Ja. Werner, was denkst du, HSV? Wir sind HSV-Geschädigte, Werner.
HSV, muss ich dir ehrlich sagen, kann ich über keinen Spieler irgendwas sagen, weil die mich einfach nicht interessieren.
Ja.
Da ist ein Wechsel, wie der Trainer wechselt, dann kommt mal wieder einer. Und das ist eben, was der HSV ist für mich. Das ist so bodenlos einfach. Das ist nicht irgendwie zu erkennen, wenn dann wird das einer wie Rubisch, nicht weil er so lange beim HSV gespielt hat, aber die irgendwie Struktur haben, ne? Und nicht nur kommen mit der Kohle wegen, sondern auch was machen wollen.
Denk mal an die Sache mit Hollerbach, der war schon lange bei Würzburg und Kickers, hat er doch für jeden Sieg Geld bekommen. Das darf es ja keiner erzählen.
Ja, schon seltsam. Also HSV, warten wir ab?
Warten wir ab, ja.
Warten wir einfach ab, was
schön
passiert.
Schön wär's.
Also ich glaube, die haben einfach... nicht diese mannschaftliche Geschlossenheit, wo soll die auch herkommen?
Ja.
Einfach das Potenzial, da oben mitzuspielen. Ich meine, sollten die oder wären sie jetzt aufgestiegen, das wäre doch Kanonenfutter.
Ja,
das wäre doch reines Kanonenfutter, nichts anderes. Was willst du denn in der ersten Liga, wenn du nicht eine einigermaßen Truppe hast und nicht dazu kaufen, sondern die auch einfach gewachsen ist, ne? Wo auch ein Spielsystem zu erkennen ist.
Nur so kannst du in der Bundesliga.
Ja. Und das ist beim HSV nicht gegeben. Das sehe ich nicht so. Und
ja, denk mal dran, was Bayern letzte Woche mit Schalke gemacht hat.
Ja. Dann lass uns doch mal über die beiden kurz reden. Also die beiden Aushängeschilder, wenn wir jetzt nicht Leipzig schon fast dazu zählen müssen langsam. Mhm. Sozusagen das Gegenteil von Altona 93. Dortmund Talente, dieser Haaland, 80 Millionen, der Typ ist 20. Die haben den Rainer, der ist noch nicht so viel wert, den Sanchez. U21-Spieler, der wertvollste U21-Spieler der Welt, englischer Nationalspieler, 117 Millionen, eine ganz junge Truppe. Und einer ist dabei, der Nationalmannschaft, deutsche Hoffnung, nämlich Youssoufa Moukoko. 15 Jahre der Typ, Stürmer, 15 Jahre
später. Der Bursche, der schon in der... Ja. Genau, der erst mit 16 in der ersten Liga spielen darf.
Der hat mit 15 war der im Kader.
Hat letzte Woche im ersten Spiel der A-Jugend, wo er jetzt spielt mit seinen 15 Jahren, 3 Tore gemacht gegen Preußen Münster.
Ja, unfassbar. Aus, gebürtig aus Kamerun, beide Eltern stammen aus Kamerun ab, deutscher Pass. Was denkt ihr, Dortmund auf der einen Seite und dann die große Langeweile mit Bayern auf der anderen, die alle wegfädeln. Wie spannend wird die Bundesliga?
Ja, aber ich so, Bayern hat da auch eine junge Truppe. Die haben da auch super Nachwuchsspieler da.
Ja, denkt man dann, was da alles auf der Bank sitzt.
Und ich meine, jetzt haben sie den Sané oder...
Ja, Sané, ist natürlich
super. Spieler, oder?
Ja, ist natürlich
und auch
noch
ein junger. Und ich meine, auch ein gemachter Spieler. Und er ist auch noch blutjung. Und ich meine, was da vorne rumläuft, Grabny, wie sie alle heißen. Okay, Lewandowski kann noch 2 Jahre spielen. Aber sonst haben die da auch eine junge Truppe. Du.
Ja, und dann holen sich die Bayern den Haaland, wenn er gesund bleibt. Denk mal an die Worte.
Also Zweikampf Dortmund-Bayern, der Rest ist vielleicht Leipzig noch komplett abgehängt, oder? Es bleibt langweilig.
Ja, also, Leverkusen hat ja auch alles verkauft. Zweikampf, Dreikampf. Natürlich werden die Bayern mal einen Punkt abgeben, aber die marschieren da so durch, wie sie wollen.
Die werden sowas von souverän da durchmarschieren.
Ja.
So, jetzt haben wir Corona-Zeiten. Dieser Podcast heißt ja auch Corona Calling. Ich denke, Corona kann möglicherweise dieses ganze Fußballsystem da durcheinanderwirbeln. Also zumindest ist klar, internationale Investitionen sind im Moment, kannst du vergessen. Diese ganze Globalisierung des Fußballs kannst du im Moment vergessen, gerade in Asien, da sind die Grenzen dicht, da passiert nichts mehr. Mhm. Die Stadien sind leer. Und jetzt könnte man meinen, ich meine, das wäre jetzt in Bezug auf die verdienen weniger die Vereine. Nein, die Konsequenz von Corona ist eine ganz andere. Man sieht, die Fans brauchen die gar nicht. Es geht nur um Fernsehgelder.
Ja, ja, rein um Fernsehgelder.
Ja.
Also die Bundesliga hätten sie nicht wieder angefangen, wenn das nicht um die Kohle gegangen wäre.
Ja.
Ja, also Corona deckt auf, das Wort kam schon ein paar Mal in meinen Podcasts davor, das deckt auf, das ist turbokapitalistisch, ja. So, der Fußball. Fans spielen keine Rolle.
Leider ist das so. Aber das ist ja auch so, dass an jedem Spieler, der hat ja wie viel Berater, oder das ist dann gleich eine ganze Firma, und die wollen alle mitkassieren. Ne? Und klar, dass die alle irgendwo schnell zusehen, dass der ja auch mal wechseln kann, weil der fließt ja das in die eigene Portemonnaie. Mhm. Und das ist auch so eine Art Sklavenhandel geworden. Es geht nicht mehr wirklich darum. Ja,
nur mal Beispiel jetzt mit Alaba, was sag mal.
Ich meine, was will der haben? 27 Millionen, oder? Ja, also merken die noch was? Haben die nicht genug Geld? Und warum geht's denen denn da?
Ja.
Und das finde ich schändlich. Das macht mir den Fußball einfach kaputt.
Ja. Es gibt jetzt, glaube ich, gerade in Corona, sagt, ob ihr das auch so empfindet, unter anderem durch Vereine wie St. Pauli oder die Funktionäre von St. Pauli, aber auch in Bielefeld zum Beispiel, schon Gegenbewegungen. Also Leute, die sagen, jetzt nutzt das mal, macht mal bitte Stopp, lass uns mal die Strippenzieher im internationalen Geschäft und in Deutschland, was du sagst, diese ganzen Berater, die Juristen mal hinterfragen, lass uns mal die Spielergehälter hinterfragen, lass uns vielleicht mal über Nachhaltigkeit nachdenken und lasst uns drüber nachdenken, wie können wir denn wieder mit Fans als Vereine kommunizieren und zusammenkommen. Seht ihr das auch so? Habt ihr da Hoffnung, dass sowas gerade passiert oder habt ihr keine Hoffnung? Was würdet ihr euch wünschen?
Also ich glaube, dass sich da was verändern wird. Da bin ich ganz sicher. Schön, dass das überhaupt wieder gespielt wird. Ganz, ganz wichtig in den Corona-Zeiten.
Darf ich dich kurz unterbrechen, Kalle? Ja. Wie empfindet ihr das? Manchmal fand ich das ziemlich cool, wenn man Fernsehen guckt oder so und du hörst die Traineranweisungen. Das hörst du ja nie gehört vorher.
Ja,
und du hörst, wie die sich selbst unterhalten. Das ist ganz lustig.
Ja, das ist, als wenn du hier bei Altona sitzt und kriegst die Kommentare.
Ja.
Und dass die sich auf dem Spielfeld und auch mal, ne, wie das da wirklich abläuft.
Ja, also wir sitzen hier 3 Meter vom Spielfeld weg. Ja, genau. Aber lustig,
das finde ich auch gut,
ja. Entschuldigung, Kalle.
Ja, mach nichts.
Red weiter. Ja. Wir waren bei Veränderungen. Du sagst, es wird sich was verändern.
Beim Fußball.
Ja.
Ja. Ich gehe davon aus, dass sich da was verändern wird.
Also es wäre schön. Ich meine, es verändert sich ja was. Es muss sich auch was verändern. Aber da kann man nur hoffen, dass es auch einen guten Weg nimmt. Ne? Dass der Einfluss eben dieser Funktionäre nicht so stark ist, dass die ihre Interessen durchsetzen, sondern eben die breitere Masse, sprich auch Zuschauer, dass auf die wieder wahrgenommen werden.
Ja, und die fühlen sich ja überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Muss man, ich weiß nicht, irgendwelche Strukturen ändern in den Vereinen vielleicht, mehr Mitspracherecht, mehr demokratischere Strukturen schaffen oder anders gesagt, 50+1 ist wahrscheinlich das Schlüsselwort, ne? Dass man das erhält in Deutschland.
Das ist ganz wichtig.
Ja.
Das unbedingt. Ist ganz wichtig, sonst geht das alles den Bach runter.
Also wenn das irgendwelche Oligarchen, ja, Konzerne hier bestimmen, dann ist es...
Ja, die steht da schon parat.
Dann kannst du das komplett vergessen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ist es im Ausland, Italien zum Beispiel? Da sind doch auch irgendwelche Chinesen schon...
Ja, natürlich. In England ist es sowieso, aber war schon immer gang und gäbe, dass da Investoren aufgekauft haben. Das ist da Tradition. Aber hier haben wir es noch. Und ich denke, das ist der vielleicht auch wichtig zu sehen, zu Corona-Zeiten, man muss das erhalten, auch diese alten Vereinsstrukturen, sonst wird, glaube ich, niemand mehr zum Fußball gehen. Ich glaube, das ist die Konsequenz, ne?
Ja, für die Zuschauer, ja. Das sind auch noch die werden, ich kenne das so, ich glaube, die letzten 3 Jahre nicht mehr im Volksparkstadion gewesen, weil ich mir so einen Scheiß einfach nicht antue. Wenn da diese Millionärsverdiener rumlaufen und die können nicht mal geradeaus laufen. Da gehe ich nicht hin, da ist mir der Nachmittag vergällt, ehrlich jetzt.
Ja.
Da sehe ich aber die Leute da mit Kindern, hier eine Currywurst, Danek Thüringer, hier ein Bierchen. Ja. Die sehen das als Event an. Du.
Ja, das ist das.
Ich habe das ja mitgekriegt, da war ich in der VIP-Lounge eingeladen. Natürlich hast du da ein paar von den Alteingesessenen da, von den Alten auch. Die treffen sich mit erst, ich sag mal zum ersten Kaffee. Dann wird Clever jetzt gespielt, dann wird das erste Bier genommen. Und dann wird schön gefressen, dann wird sich das Spiel angeguckt und abends wird weiter Karten gespielt. Für dich ist das einfach, um ihre Zeit so schön verleben und dabei ein bisschen Fußball gucken.
Ja, ja.
Live dabei. Das kann ich ja noch verstehen.
Aber eben nur ein bisschen Fußball gucken. Ja. Ja, das ist auch etwas, was mich bei St. Pauli unglaublich stört. Die Leute sitzen keine zwei Minuten und noch ein Bier und noch mehr. Die meisten haben wir auch nie gegen Ball getreten, denke ich mal. Ja, ja. Ja. Was du sagst, die sehen das als Event.
Seht ihr das auch so? Also dann 50-1 bedeutet mehr als nur diese Prozentregelung, sondern ich denke, es geht hauptsächlich darum, zu gucken, dass man wieder eine Verbindung schafft zwischen Fans, richtigen Fußballfans und dem, was auf dem Platz läuft. Und die Entfremdung ist groß und Corona hat es aufgedeckt zumindest, ob was passiert. Ich weiß es nicht. Wenn ich dieses berühmte Tribünenbild da sehe von letzter Woche, wo die obersten Granden von Bayern München auf der Tribüne ohne Maske eng an eng da hocken, Vorbildfunktion, dann zweifle ich, ob da irgendwas passiert, ehrlich gesagt. Nur ich glaube, der Fußball ist kurz davor zu kippen.
Ja, also wenn die nicht aufpassen, wenn das nicht in vernünftige Bahn läuft, dann ist das reine Werbeträger nur noch.
Ja.
Wo kriege ich die meiste Kohle her und wie vermarkte ich das? An wen geht das? Und da, denke ich, geht viel verloren.
Ja.
Ich meine, wenn du siehst, die Spieler heute, was sind das alles für Raketen? Das sind auch hochgezüchtete Muskelpakete, die da auf dem Platz rumlaufen. Wenn du dann Stürmer siehst, so einer wie Reus, so eine halbe Portion, und dann stehen vor dem noch drei so eine 2-Meter-Männer.
Na gut, also aber gegen Rubesch hätte ich jetzt Schiss auch nicht gern gespielt. Ne? Bitte? Gegen Rubesch hätte ich jetzt auch nicht gern gespielt. Ne?
Aber so muss man das heute sehen. Und trotzdem schaffen die das ja, sich da durchzusetzen. Ne?
Lass uns mal die Sachen vielleicht kurz durchgehen. Forderungen im Moment zur Corona-Krise. Gehaltsobergrenze. Einführung von Gehaltsobergrenzen im Fußball. Machbar oder nicht machbar?
Nicht machbar.
Das ist nicht machbar.
Nein.
Weil es international halt durchgesetzt werden müsste oder
ja.
müssten alle mitmachen?
Und ja, da machen ja alle mit.
Da muss einfach die FIFA sagen, so Kinders, was habt ihr für Budget hier? Was habt ihr für eine Rückendeckung? Wer zahlt das? Ihr könnt das nicht aus eigener Kraft erwirtschaften. Dann geht das nur bis dahin. Nicht, was der Oligarch oder wer auch immer da reinschmeißt. Ja. Das darf nicht mitgezählt werden.
Aber ihr glaubt nicht dran?
Nein.
Beide nicht?
Nein.
Transferdeckel, dass dieser ganze Transferwahnsinn aufhört.
Ich glaube, da musst du das schon beschneiden an den, die Spieler managen, dass man die beschneiden muss. Ich muss sagen, ihr habt so und so weit Verträge könnt ihr machen, aber darüber hinaus nicht. Nicht, dass ihr mit einem Deal da 2 Millionen verdient. Das muss untersagt werden, solche Dinge.
Ja, das Kleingeschriebene, ne?
Ja.
Ja, ja.
Gerechtere Verteilung der TV-Gelder wird auch im Moment gefordert. Also wirklich verteilen, weil die Kleinen glauben im Moment dran. Die glauben dran. Die brauchen halt die Zuschauer. Ja,
vor allen Dingen bei FC Bayern München brauchen die 100 Millionen Fernsehgelder. Der hat genug Einnahmen. Wenn das vernünftig verteilt wird, dann wird auch für alle der Fußball wieder attraktiver. Für kleinere Vereine, die haben auch mehr Möglichkeiten, weil sie ein bisschen Geld in der Tasche haben.
Ja, das wäre eine gute Sache.
Das sehe ich auf jeden Fall.
Definitiv, so. Ja.
Wer soll es durchsetzen? Es sind wirklich so ein paar Vereine, die es machen müssen. Vielleicht, wer soll es durchsetzen? Ja, wo ist die Verantwortung? Ja,
das müssen die Großen. Die Großen müssen da eine Vorbildfunktion übernehmen, denke ich. Ne? Oder reden wir von FC Bayern.
Ich bin gespannt. Also weniger Turbokapitalismus im Fußball.
Ja, wozu ist denn sowas wie so eine Organisation wie der DFL? Wofür sind die denn da? Die müssen doch mal immer sagen, Kinders, bis dahin und wir machen jetzt hier Gesetze und darüber hinaus habt ihr keine Chance. Also die müssen eingehalten werden. Also nur so eine Organisation hat überhaupt die Möglichkeit, da was zu machen. Da kannst du nicht Rummenigge und den Watzke und, keine Ahnung, hier Uwe Seeler an einen Tisch setzen. Den ziehen sie über den Tisch. Ja.
Und ich glaube, dass die Vereine Druck machen müssen. Es muss aus den Vereinen kommen.
Ja, da sind ja einige dabei. Ne?
Ja.
Aber die haben eben nicht die Macht, ne?
Die haben nicht die Macht. Ich habe ja eben ein paar aufgezählt. Also St. Pauli, Bielefeld, ich müsste gucken. Ich weiß nicht, Leipzig ist nicht dabei.
Mhm. Nee, das glaube ich auch
nicht. Das war ein Scherz.
du redest jetzt von Leipzig. Denk mal, jetzt redet gar keiner mehr über Hoffenheim.
Hoffenheim auch.
Was der Hopp da an Milliarden reingehauen hat.
Ja, klar. Ja, klar. Also und Leverkusen die und Wolfsburg, ja, um es jetzt dicht zu machen, sind halt die 50-1-Regel ständig missachten von Anfang an. Mhm. Aber ich denke, da sind wir uns einig und es wäre schön, wenn Corona sowas aufdeckt. Jetzt gebe ich euch mal noch ein Beispiel. Forest Green Rovers heißen die, habe ich entdeckt. Forest Green Rovers aus England. Das ist der erste vegane Fußballclub der Welt. Die sagen, wir brauchen nicht nur keinen Turbokapitalismus, sondern wir brauchen Nachhaltigkeit. Wir brauchen wieder Bezug zur Umwelt und die spielen mit Trikots aus Bambus. Die Currywurst ist natürlich vegan. Kalle, das ist was für dich.
Ja, mein Liebstes.
Aus Tofu, dein Liebstes. Die Spieler kriegen Elektroautos. Kein Scherz, das öffentliche Verkehrssystem wird ausgebaut. Das wäre natürlich auch eine Geschichte, die man hier tatsächlich umsetzen könnte. Nur Solarstrom, Freiburg macht das ja schon vor. Mhm. Rasen ohne Dünger, also es ist alles wirklich ökologisch und nachhaltig. Das klingt jetzt super lustig oder abgefahren oder bescheuert.
Ich würde eher sagen naiv.
Oder vielleicht naiv.
Ich wollte, das ist nicht umsetzbar.
Na, Freiburg.
Also ich will auch nicht, wenn ich jetzt gerne mal hier eine schöne Gänsestoffleber haben will, dann beiß ich doch nicht in den Bambushalm rein.
Kalle sieht das genauso.
Es hört sich interessant an, aber wie gesagt, das ist vielleicht im kleinen, in so einem kleinen Dörfchen da im Forest durchzusetzen, aber im Profifußball, nein, hat das keinen Platz.
Nee. Kleinigkeiten ändern, Angebote, öffentlicher Nahverkehr zum Beispiel, den Spielern diese fetten SUVs verbieten, Ferraris, nicht möglich. Ich meine, es geht ja um gesellschaftliche Verantwortung, ja. Darum geht es ja. Eigentlich nochmal, wie früher so ein Verein, der sich als Teil der Gesellschaft gefühlt hat und Verantwortung übernommen hat.
Aber
im Grunde ist
ja
es das. Und das machen die doch alle
aber
nicht
diese
mehr.
Verbote gibt es doch, wie ich meine, ist es bei Leipzig, dass die Spieler sich nicht tätowieren lassen dürfen. Ne?
Echt?
Ja. Ich glaube, da siehst du keinen Tätowierten rumlaufen.
Okay.
Oder vielleicht einer, der dazugekommen ist, der eine hatte.
Ja.
Aber ich glaube, ich meine, ich habe mal sowas gelesen oder irgendwie mitgekriegt. Das glaube ich schon.
Ja, gut.
Also es ist auch machbar, du kannst schon was machen.
Und ja, natürlich. Ne? Die sind Angestellte des Vereins.
Ja.
Und um das gefällig zu machen, was ihnen da vorgegeben
wird. Und dann kann man auch sagen, Kinder, das hier mit so einem 1000 PS Auto hier auf dem Parkplatz nicht.
Ja.
Damit könnt ihr eure Brötchen holen fahren, aber auf dem Clubgelände wollen wir das Auto nicht sehen.
Ich fände es gut, weil die Spieler sind Teil
dieses Turbo-Kapitalismus. Du kannst ihnen natürlich nicht zuschreiben,
ja, was natürlich.
Verantwortungslosigkeit. Du kannst ihnen nicht sagen, was sie für ein Auto fahren müssen. Aber wenn du sagst, ja. Kinder, ist hier Vereinsgelände, wollen wir nicht sehen. Du.
Ein Schlusswort von jedem von euch noch bitte zu Corona-Zeiten. Was wünscht ihr euch ruhig in Richtung Fußball? Was soll sich ändern? Was soll so bleiben?
Also ich würde gern sehen, dass die Stadien bald wieder voll sind. Diese Geisterspiele, da kriege ich eine Gänsehaut. Ja, und ich kann eigentlich nur hoffen, dass Leute lernen, dass die Vorstände lernen, dass sich was verändert. Ja, und dass der HSV aufsteigt.
Ja. Da glaube ich zwar nicht dran, aber lass mich noch ein, zwei Jahre warten. Ja. Also ich glaube, dass der Fußball die Möglichkeit hat, durch diese ganze Corona-Epidemie, dass sie Vorbildfunktion zeigen können, eben wir kriegen das Stadion mit 30.000 gefüllt, aber es müssen sich alle dran halten. Das heißt, den Abstand halten, nicht nach jedem Tor um den Hals fallen. Okay, eine Familie, ja, ne, das ist klar. Aber dieses dicht gedrängte und dass man auch erkennt, es geht, das zeigt der Fußball, da passen so und so viele Leute rein, okay, auch wenn nur die Hälfte an Zuschauern da sind, aber die gehen alle gesund wieder raus und tragen das nicht in die Stadt
oder ins Dorf auch rein. Vorbildfunktion.
Dass sie so, wenn sie das damit hinkriegen, dann ist schon viel, viel gewonnen.
Ja.
Also das sehe ich für mich so.
Ja. Und es einheitlich machen vielleicht und nicht
einen das müssen so alle
die
machen.
Anderen so, müssen klar. Alle machen.
Nicht nur in Kiel und in Freiburg und dazwischen läuft nichts. Nee, das muss überall so sein. Das ist schon klar.
Mit diesen schönen Aussichten können wir, glaube ich, guten Gewissens diesen Podcast beenden. Ich bedanke mich sehr bei dir, Werner, dass ihr das mitgemacht habt, bei dir, Kalle, dass du das mitgemacht hast, dass wir hier schön auf dieser wunderbaren Tribüne von Altona 93, einer der ältesten Sportanlagen Deutschlands, sitzen durften.
Das ist eine typische
Freibier-Tribüne. Eigentlich schon.
Ja. Ja. Wo sind die Getränke?
Ja, ich glaube, das sollte ich mich jetzt gleich drum kümmern. Aber du hast recht. Nee, vielen Dank, Jungs.
Gerne.
Bis die Tage.
Jo, ja, schönen Tag noch.
Danke.
Vielen Dank.